Und was mich total fasziniert hat, es gab zur Primetime um 7:45 eine Sendung im französischen Fernsehen. Da haben Menschen, Prominente waren das, glaube ich, um einen Tisch gesessen und haben einfach nur Butter probiert und haben sich über die Butter unterhalten. Da habe ich gesagt, Wahnsinn. Also wie kann man also wirklich 90 Minuten über Butter sprechen? Heute weiß ich das natürlich, dass das geht und auch länger. Aber auch das war so, wo ich dachte, Wahnsinn, so dieser Wert, der den Lebensmitteln, der dem guten Essen dazu gesprochen wird, da will ich dranbleiben.
Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, der Podcast-Talk mit Spitzenköchen von und mit Christian Rückert.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Flying Schlemmer. Heute eine Bonusfolge, also zwischen den zwei Regelfolgen. Und die letzte Folge war aus Hamburg und ich bin in Hamburg geblieben. Denn in Hamburg gibt es nicht nur die eine Seite der Küche, sondern da gibt es auch einen sehr bekannten Verlag, sag ich jetzt mal, ein sehr bekanntes Zeitschrift, ein Magazin. Und ich fand es einfach mal spannend, auch die andere Seite jetzt mal kennenzulernen. Und ich glaube, nach über 70 Folgen ist das auch für euch alle mal spannend, zu sehen, wie ist die Sichtweise von wie jemanden, der sich tagtäglich aus der professionellen Sicht heraus mit Restaurants beschäftigt. Und deswegen bin ich zum Feinschmecker gefahren. Und heute zu Gast ist die Chefredakteurin des Feinschmeckers, Gabriele Heinz. Ich schau mal auf die Uhr. Guten Morgen, Gabriele.
Guten Morgen, lieber Christian.
Ja, schön, dass es geklappt hat. Ich habe das gleich ja erstmal geschickt verbunden. Gestern noch die eine Seite sag jetzt mal zum Gespräch gehabt, heute die andere. Ist schon spannend, das, was du so tust.
Ja, da kann ich dir nicht widersprechen. Ich finde meine Arbeit auch sehr spannend. Sonst wäre ich auch nicht so lange dabei, nämlich 26 Jahre arbeite ich jetzt schon beim Jahreszeitenverlag und für den Feinschmecker in verschiedenen Funktionen und seit gut 2 Jahren jetzt als Chefredakteurin.
Wir hatten es vorhin gerade so ein bisschen in meiner Vorgeschichte, ich werde da total oft gefragt, wie ich dazu komme, heute auch. Ich hatte damals ja einen Anlass gebraucht, ihr draußen, ihr wisst das alles, es war mein 30. Geburtstag damals in Brücke. Was hat dich in die Welt der Kulinarik gezogen?
Da muss ich etwas ausholen. Es war so, dass ich angefangen habe zu studieren, Germanistik, Romanistik und Geschichte und Publizistik, und so nach 2 Jahren Französischstudium habe ich festgestellt, ich kann gar kein Französisch sprechen. Es war halt alles sehr theoretisch, sehr viel Grammatik, sehr viel Literaturstudien, und ich dachte, ich muss jetzt aber auch doch wirklich mal ins Leben und lernen, wie man beim Bäcker in Frankreich ein Croissant bestellt, sozusagen, und bin dann nach Bordeaux gegangen, habe dort 1 Jahr studiert, und um mir mein Taschengeld aufzubessern, habe ich dort als Reiseleiterin gearbeitet und bin dann im Rahmen dieser Reiseleitung auch in die Weinberge gekommen und habe dort also richtig so Busse hingebracht und Gäste dort durchgeführt. Und überhaupt, wenn man, das war Ende der 80er Jahre, nach Frankreich kam, das können sicherlich viele noch nachvollziehen. Es ist vielleicht zum Teil auch heute noch so, wir hatten ja damals in Deutschland, wir haben noch mit Biskuit gebraten, wir haben zum Teil noch, ich sag mal, Scheibletten gegessen, Rohmilchkäse war noch terra incognita, es gab noch längst nicht so die vielen Salze, die Öle, die wir heute hier haben. Also man kam noch so ein bisschen aus so einer sehr schlichten Ernährungsecke nach Frankreich, und da war einfach so, als ob der Vorhang aufging, und allein so der Weg in den Supermarkt mit all den Meeresfrüchten. Und ich habe in einer WG mit 2 Studentinnen gewohnt, 2 Französinnen, und dann fragte man sich immer abends, ja, was essen wir denn heute Abend? Wollen wir Jakobsmuscheln essen oder doch lieber eine Seespinne kaufen, oder habt ihr Lust auf Austern, was auch damals in Bordeaux auch nicht so teuer war. Und die ganze Esskultur und auch das, was ich auf den Weingütern erlebt habe, das hat mich einfach so beeindruckt. Und das war damals wirklich so eine neue Welt, dass ich dann mit meinem Interesse dabei geblieben bin und dann über Umwege ein paar Jahre später das Glück hatte, dann auch beim Feinschmecker anzufangen.
Das ist ja oft so, wenn man es das erste Mal kennenlernt, es ist ja so tatsächlich wie so ein Betreten einer neuen Welt.
Genau, also wirklich, also allein schon, also die Wertigkeit des Essens. Also wenn wir uns mit verschiedenen Studierenden getroffen haben, abends zum Spieleabend oder so, hat jeder natürlich einen tollen Wein mitgebracht oder einen sehr guten Käse oder einen sehr guten Schinken. Oder was mich auch so fasziniert hat, dass man hatte auch ja nicht so viel Geld. wenn man an der Uni war und noch nicht so viel verdient hat oder gar nichts. Aber trotzdem haben so die Französinnen und Franzosen haben so aus dem Wenigen, haben sich immer so ein kleines Drei-Gänge-Menü gemacht. Also es gab immer irgendwie, die Erbsen wurden separat gemacht, hingestellt, auch wenn sie aus der Dose waren. Es gab immer einen kleinen Salat vorweg. Es gab immer etwas Kleines, Süßes. Also allein so diese Reihenfolge, wie das auch da in der Unimensa war. Also immer sich so ein kleines Menü zu gestalten und immer das so liebevoll zu organisieren, das fand ich eben auch einfach toll. Also, dass dem Essen damals also eine unheimliche Wertigkeit gegeben wurde. Und was mich total fasziniert hat, es gab zur Primetime um 7:45 eine Sendung im französischen Fernsehen. Da haben Menschen, Prominente waren das, glaube ich, um einen Tisch gesessen und haben einfach nur Butter probiert und haben sich über die Butter unterhalten. Da habe ich gesagt, Wahnsinn. Also wie kann man also wirklich 90 Minuten über Butter sprechen? Heute weiß ich das natürlich, dass das geht und auch länger. Aber auch das war so, wo ich dachte, Wahnsinn, so dieser Wert, der den Lebensmitteln, der dem guten Essen dazu gesprochen wird, da will ich dranbleiben.
Ich habe es gestern tatsächlich auch erfahren, ihr wisst ja, wo ich war, ich war, weil die Folge ist ja schon raus, im Restaurant Zeig beim Maurizio, und ihr habt es ja gehört, er hat auch gesagt, sie unterhalten sich teilweise total nerdig, tief über eine Karotte, stundenlang, wo ich auch gesagt habe, okay, wie geht das, um welche Themen geht's denn da? Jetzt hattest du aber ja dann, sag jetzt mal, ein ganz anderes WG-Leben wie manche andere.
Ja gut, aber es war trotzdem eine normale WG und wie gesagt, wir mussten auch haushalten mit unseren damals noch Centime und Franc. Und da, wie gesagt, das, was ich jetzt zitiert habe, Austern oder Meeresfrüchte, das war auch nicht so teuer. Also das konnte man sich leisten, dann hat man halt auf was anderes verzichtet. Wir waren zu dritt in einer Wohnung. Und wie gesagt, es ging einfach darum, wie macht man sich das kulinarisch nett und wie versucht man wirklich aus wenigem das auch zu zelebrieren. Also das ist es, glaube ich, eher. Ne? Und gar nicht, dass man jetzt unheimlich viel Geld ausgibt, aber eben so die Haltung gegenüber einem Lebensmittel, das fand ich sehr beeindruckend.
Da haben ja andere Kulturen uns ein bisschen voraus. Ich sage jetzt mal, dass wir dem Ganzen zusammen sein, zusammen essen, zusammen kochen, mehr ja, Wertigkeit geben wie wir hier in Deutschland.
Ja, wobei ich glaube, wir haben da schon sehr aufgeholt auch. Ne? Wir können das mittlerweile auch ganz gut, denke ich.
Woher kommt es denn? Also bei mir ist es, also ist so ein bisschen die Sicht, die ich gewonnen habe, dass man früher, sag jetzt mal, doch noch ein bisschen mehr kochen konnte, auch daheim. Dann gab es dieses Zeitfenster, wie du es gerade auch gesagt hast, Biskuit, Scheiblettenkäse, diverse Päckchenprodukte. Und ich glaube, dass wir in der jetzigen Zeit so ein bisschen noch hinterherhängen und das Zeitfenster, was man da verloren hat, wenn man sich auf das Kochen konzentriert hat in dem Stil, so ein bisschen wieder aufholen muss.
Das kann sein. Also es geht vielleicht ein bisschen verloren durch die Berufstätigkeit, dass man das nicht so schafft, dass man halt auch viele so in der Rush-Hour des Lebens sind, viele, die auch halt dann Familie gründen oder ein Haus bauen, andere Dinge haben und das also eben nicht zu schaffen, einkaufen, zubereiten, schnibbeln, dünsten, gratinieren und was alles dazugehört. Und was ich auch interessant finde, der Gedanke, den ich gerade habe, ist, im Moment wird ja gerade so ein bisschen die Großmutterküche gehypt. Also so Alexander Herrmann in seinem Restaurant in Würzberg hat ja ein Bistro, das heißt Oma und Enkel. Oder auf Sylt gibt es ein Restaurant, das heißt Oma Wilma. Und ganz viele Köche beziehen sich auf ihre Omas, auf ihre Großmütter. Und das ist vielleicht so, weil die Mütter, die haben dann nämlich schon voll gearbeitet. Also es war, meine Mutter hat auch Vollzeit gearbeitet. Und bei mir war es auch die Großmutter, die auch Sauerteigbrot gebacken hat, die, wie man heute sagen würde, fermentiert hat, die frisch auf dem Markt gekauft hat. Vielleicht ist es auch diese Lücke, dass eben die Mütter da eben, meine Mutter wollte zum Beispiel auch gar keine Zeit in der Küche verbringen, weil das für sie wollte sich eher emanzipieren vom Herd. Das war eher so die Bewegung, wo man sagte, ich will auf gar keinen Fall kochen, ich will berufstätig sein. Und vielleicht ist da, würde ich jetzt sagen, wäre aus meiner Sicht da so eine Lücke. Und jetzt kommt im Grunde das, und das finde ich auch ganz spannend, so das, was meine Großmutter gemacht hat, das ist jetzt ja gerade so hip und angesagt. Also eben Sauerteigbrot, fermentieren, einlegen, haltbar machen, backen, einkochen. Und bei uns zu Hause, meine Großmutter hat bei uns gewohnt. Also das ging von morgens bis abends, hat sie irgendwas angerührt, geschmurgelt, gebacken, vorbereitet, Hühner ausgelesen. Also ich habe mein erstes Fertiggericht dann an der Uni gegessen tatsächlich, ne? Weil es immer bei uns selbst gekocht wurde. Und als Pizza modern wurde sozusagen, hat sie gesagt, ach, das können wir doch selber machen. Wer weiß, was da alles drin ist. Und dann fing sie an, Pizza zu backen. Also das war, aber wie gesagt, meine Mutter hat sich wiederum nicht dafür interessiert und hat dann aus Trotz auch immer Zucker und Salz verwechselt, weil sie immer dokumentieren wollte, dass die Hausarbeit für sie etwas Uninteressantes und nicht Emanzipiertes ist.
Das heißt, ihr habt eine Mehrgenerationen-Haus, Haushalt damals gewohnt. Mhm. Was war so dein Favorite bei Omas Küche?
Oh, ach, da gab's so viel. Also wenn ich daran denke, das frische Brot, das frische Sauerteigbrot, noch warm, aus dem Ofen mit Butter bestrichen und etwas Salz. Das war herrlich. Oder die sonntäglichen Kuchen und natürlich immer mit Butter. Oder meine Oma hat auch mal Bonbons selber gemacht, Sahnebonbons. War natürlich auch eine Sünde wert. Oder auch alleine toll gefüllte Paprikaschoten mit Käse aus dem Ofen. Also waren einfache Gerichte, aber es war immer unheimlich geschmackvoll.
Brotbacken erlebt ja gerade auch so ein bisschen Renaissance. Auch
seit Corona, ne? Plötzlich merkte man ja, dass jeder einem plötzlich sein Handy hinhielt und einem zeigte, sag, guck mal, hier mein Sauerteigbrot.
Ja, ich gehöre selber auch dazu. Mittlerweile hat es wieder ein bisschen nachgelassen. Aber ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist das ja so, wenn ich dann was anfange, man braucht ja dann erstmal alles. Weil wenn man es dann macht, dann muss man es ja richtig machen.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, und das ist auch alles nicht so einfach. Sauerteig auch vor allen Dingen, das fing ja auch nicht ohne Grund in der Corona-Zeit an, weil man den ja auch immer betreuen muss, nicht? Und nicht einfach so alleine lassen sollte über einen längeren Zeitpunkt.
Jetzt kulinarisch gesehen, du beschäftigst dich ja sehr, sehr viel mit dem Thema. Kannst du dann eigentlich noch sehr befreit auch ins Restaurant gehen?
Nein. Nein, das kann ich nicht, aber das finde ich auch gar nicht schlimm. Also weil mir die Arbeit und die Themen unheimlich viel Freude machen. Also das ist jetzt keine Last für mich, zu sagen, wenn Freunde mit mir ins Restaurant gehen wollen, dass ich sage, oh Gott, nee, bitte nicht ins Restaurant. Da war ich jetzt schon dreimal die Woche. Ich finde das alles interessant. Also und ich habe halt wirklich immer so Augen und Ohren offen, auch im Urlaub, und gucke immer, wo gibt's was und wo ist ein Siebträger und wo gibt's einen tollen Bäcker. Aber ich finde das bereichernd, also, und mir macht das unheimlich viel Spaß und das inspiriert mich, und von daher kann ich nicht unbelastet ins Restaurant gehen, aber will das auch gar nicht und finde das auch, wie gesagt, überhaupt nicht schlimm oder negativ.
Wie behältst du dir das bei? Also mir geht es ja oftmals so, bin ja mittlerweile auch viel beim Essen, dass es teilweise halt, wenn es in der Woche dann, weiß ich nicht, zwei, dreimal ist, auch im Fine-Dining-Niveau, dass es mir teilweise dann auch zu viel wird.
Das stimmt. Also das ist ein Aspekt, da hast du völlig recht. Also als ich beim Feinschmecker angefangen habe vor 25 Jahren, war ich Reiseredakteurin und bin auch viel gereist durch die Welt, war auch in Kalifornien und in Tasmanien sogar und viel in Irland und England und Frankreich sowieso. Und da hatten wir teilweise, also habe ich Reportagen geschrieben, war ich sogar manchmal viermal am Tag essen. Also dann um 12 mittags und um 13.30 Uhr und dann nochmal um 18 Uhr und dann nochmal um 19.30 Uhr, 20 Uhr. So extrem ist es jetzt nicht mehr, aber du hast recht, wenn man so mehrere Essenstermine in der Woche hat, finde ich das schon körperlich belastend. Also man merkt einfach, dass man müde wird, dass es anstrengend ist, und das ist so dieser körperliche Aspekt. Das ist, und es ist auch dann so eine gewisse Überreizung, und das stimmt auch, ja. So würde ich das auch unterschreiben, ja.
Aber du schaffst es? Trotzdem Spaß dabei dann noch zu haben?
Ich versuche das so zu dosieren, dass es nicht so oft ist. Weil man wird natürlich dann auch dem Restaurant oder der Kochleistung nicht gerecht, wenn man jetzt sagt, ach Gott, jetzt schon wieder ins Restaurant und ich war schon dreimal. Das ist auch nicht fair. Und deswegen versuche ich das wirklich immer so auseinanderzuziehen, dass es halt sich nicht so bald und dass ich immer noch aufmerksam bin dann.
Jetzt hast du gesagt, also du warst ja viel beruflich auf Reisen, wahrscheinlich jetzt privat ja immer noch. Wie gehst du es an, wenn du auf Reisen bist? Also ich bin ja wie man so ein Typ, ich war ja dieses Jahr auch schon mehrmals unterwegs, bin jetzt dann auch als nächstes in Athen und wird auch wieder sehr, sehr spannend werden. Ich kann ja da tatsächlich, wenn ich in einem fremden Land bin, nicht ohne nicht die Kulinarik zu erforschen, erkunden in allen Ecken. Und wo ich was Neues entdecke, ich muss einfach probieren. Wie geht's dir?
Genauso. Also kurze Antwort, es geht mir genauso. Ich gucke auch immer im Vorfeld, wenn wir irgendwo hinfahren in den Urlaub, welche Restaurants sind interessant, wo gibt es Empfehlungen. Ich höre mich um im Vorfeld, wer kennt was. Und das müssen nicht immer nur die Sterne-Restaurants sein, sondern auch die gerade die Gasthäuser, die Wirtshäuser, wo es die authentische Landesküche gibt. Oder auch tolle Bars, Weinbars, ja, also alles. Genau.
Wie informierst du dich im Vorfeld? Oder wo recherchierst du?
Also erstmal frage ich viel rum. Ich kenne ja zum Glück durch meinen Job sehr viele Leute. Ich habe gerade heute Morgen Also wir fahren im April in die Gegend Dubrovnik-Montenegro und da fiel mir doch ein lieber freier Mitarbeiter ein, den ich angemorst habe. Hast du noch mal ein paar Tipps aus Montenegro, weil der letztes Jahr da war? Und der hat mir das dann alles geschickt per WhatsApp. Also ich frage Leute, von denen ich glaube, dass sie was wissen. Wir haben natürlich selber im Feinschmecker unheimlich viele Tipps. Ich sitze ja an der Quelle und dann gucke ich erstmal bei uns im Heft. Was waren da die Tipps aus der letzten Zeit? Ich frage auch meine Autorinnen und Autoren, die sich in den Regionen auskennen. Ich gucke auch in anderen Guides. Ich gucke auch im Michelin zum Beispiel immer gerne. Ich finde auch zum Beispiel den Bib Gourmand. Das sind auch immer tolle Tipps. Oder wenn es nach Italien geht, der Slow Food Führer ist auch immer gut für Restaurantempfehlungen. Ja, also so höre ich mich halt so weiträumig um. Und wenn man dann vor Ort ist, kann man natürlich auch immer weiter fragen. Dann fragt man so die Leute von den Hotels oder man fragt die Gastronomen, wo gehen sie denn immer gerne hin oder was können sie mir noch empfehlen, was ist ihr Lieblingsrestaurant? Also so arbeite ich mich dann immer vor.
Bist du da auch schon mal auf die Nase gefallen?
Klar, natürlich. Also davor bin ich auch nicht gefeit. Also so dieses Thema wahnsinnig teuer, aber war dann doch nicht so die Leistung auf dem Teller, die man sich erhofft hat, passiert mir natürlich auch, natürlich.
Ja. Wie gehst du damit um? Also mich ärgert es dann immer. Ich finde ja, das Schönste ist, wenn man aus dem Restaurant rausgeht mit einem Lächeln.
Ja.
Das sollte eigentlich das Ziel sein, dass man einfach einen schönen Abend hat, sag jetzt mal, gute Laune mitnimmt. Also was zieht aber dann ja doch immer wieder runter, weil es die Erwartungshaltung ja doch nicht so erfüllt. Also
ja, ist schade, ne? Und das ist eine Täuschung. Vor allem gerade im Urlaub möchte man natürlich immer Highlights haben und schöne Erinnerungen. Ja, geht's mir so wie allen Menschen, nicht? Also man ist dann ein bisschen gedämpfter Stimmung und hofft, dass es beim nächsten Mal wieder besser wird.
Jetzt hast du ja gerade gesagt, du sitzt an der Quelle. Ihr durchleuchtet ja ganz Food Deutschland auf jeden Fall und natürlich auch, sag jetzt mal, Europa, die Welt, welche Restaurants gibt's? Wie behält man das, sag jetzt mal, immer im Überblick? Also jetzt, wenn ich nur mal denke, wie viele Restaurants, sag jetzt mal, Woche für Woche irgendwie aus dem Boden wieder schießen, wie viele schließen, das ist ja schon eine Challenge.
Ja, das stimmt. Und da sind schon unsere eben genannten freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich ein Schatz und eine ganz, ganz wichtige Säule. Ohne die könnten wir das alles gar nicht machen, weil wir für das, was wir machen, für die Anzahl der Hefte und Specials und Broschüren, die wir im Jahr produzieren, wirklich nur ein kleines Team sind. Und unsere freien Mitarbeiter, die wir quasi in ganz Deutschland, in ganz Europa haben und die auch weltweit unterwegs sind, die versorgen uns schon seit vielen Jahren ganz zuverlässig mit Tipps und informieren uns über das, was auch dann so in der Welt passiert oder auch in den Regionen passiert. Und das sind so unsere Scouts. Und wie gesagt, also da arbeiten wir sehr eng mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen.
Auf was achten die Mitarbeiter?
Naja, also die haben erstmal so die ganze Szene im Blick. Die gucken immer, wo gibt's eine Schließung, wo gibt's eine Neueröffnung, wo gibt's einen Köchewechsel, wo gibt's einen Stilwechsel in den Restaurants. Und das Gleiche gilt auch für Weinbars, für Bäckereien, für Metzgereien, für Röstereien. Das ist ja auch unser Fokus, also nicht nur Restaurants, sondern eigentlich auch so die ganze kulinarische Welt, auch die Basis. Also die behalten immer jeweils ihre Städte und Regionen im Blick. Und die hören sich ja auch wieder um und haben auch ihr Netzwerk. Und wenn sie denken, es passiert etwas Interessantes, was für den Feinschmecker relevant ist, dann gibt's halt sofort eine Nachricht an uns.
Ihr habt ja auch ein eigenes Bewertungssystem.
Ja, genau. Wir haben unsere Feinschmecker-Fs von 0,5 bis 5. Das ist die Höchstnote und entspricht 3 Michelin-Sternen. Genau.
Nach was testet ihr? Michela macht ja immer so ein Geheimnis.
Ja, das stimmt. Das schaffen die auch sehr gut, so ein Kult und Mythos, um sich zu schaffen, den man bisher noch nicht richtig lüften konnte. Ja, also wir sind da etwas transparenter. Also wie gesagt, wir haben ja im Feinschmecker immer unsere großen Reisereportagen mit Hotelbewertungen und wir haben unsere große Szeneabteilung ganz am Ende des Heftes, wo wir die Neueröffnungen immer vorstellen und bewerten. Und da steht ja auch immer der Name des Autors oder der Autorin drunter. Also da weiß man immer schon, wer da gewesen ist. Und wir stellen auch unsere Autoren vor. Also wir haben vorne ja diese Seite Backstage, wo wir auch immer 3 Tipps haben mit Name und Foto. Also wir machen das relativ offen, aber natürlich versuchen wir, und ich versuche das auch immer noch, also wenn ich ein Restaurant teste, dass ich nicht erkannt werde, weil wir wollen natürlich aus der ganz normalen Gastperspektive ein Restaurant und das Essen erleben, was nicht immer gelingt, weil klar, wenn man wie ich und meine anderen, viele Kollegen sind auch schon sehr lange dabei, dann kennt man uns natürlich. Aber trotzdem versuchen wir, also auch manchmal reserviere ich auch unter falschem Namen oder bitte dann jemanden, der mich begleitet, unter dessen Namen zu reservieren. wobei mein Name jetzt nicht so ungewöhnlich ist, aber trotzdem, also dass man einfach unbelastet da reingeht.
Wir hatten es in der letzten Folge so ein bisschen, da ging es ja auch darum, dass wenn, Maurizio hat so ein bisschen gesagt, einen Tester würde er erkennen, weil er recherchiert da sehr viel.
Ja, siehst du, genau, das meine ich. Ne? Also die Köche sind schon pfiffig und Maurizio ist sehr pfiffig. Also die kennen schon so ihre Tester und Testerinnen und wissen auch, wer das ist und wer, wie die heißen und wer so unterwegs ist. Ja.
Mhm. Und er meinte aber auch, es ist wichtiger, sag jetzt mal tatsächlich, das, also würde er jetzt sagen, das Gesamterlebnis, nicht nur, sag jetzt mal, das, was auf den Teller kommt, sondern am Ende des Tages ist so seine Hypothese, wenn jemand, sag jetzt mal, mit einer schlechten Laune kommt, wird der automatisch, sag jetzt mal, vielleicht auch ein bisschen schlechter bewerten. Einfach aus der persönlichen Stimmung heraus. Also er sagt selber, ihm wird so gehen, wenn er ein neues Gericht entwickelt zum Probeessen und er hat schlechte Laune, dann bricht er das teilweise auch ab, das Probeessen vom Gericht, weil er sagt, okay, es kann an dem Tag so und so nicht funktionieren. Deswegen ist dieses Gesamtkonzept ein bisschen muss stimmig sein, seines Erachtens.
Okay, also ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich gehe morgen in ein Restaurant XY und teste das und ich habe vorher eine ganz furchtbare Nachricht erhalten, ne? Das kann ja sein, also aus meinem Privatleben oder und sage, also das greift mich jetzt so persönlich an, dass mich das so beherrscht und ich mich gar nicht so aufs Essen konzentrieren kann, dann würde ich das absagen. Aber ich sag mal, wenn es einfach nur darum geht, ich habe schlechte Laune, also ich meine, das geht nicht, finde ich. Also dann bin ich falsch für den Beruf. Also ein Kinokritiker oder ein Theaterkritiker kann auch nicht sagen, oh, ich bin heute schlecht drauf und mir gefällt das Stück nicht. Da muss man sich selber hinterfragen, ob ich da wirklich richtig bin. Also dann muss ich meine schlechte Laune für den Moment, wo ich mich auf das Stück konzentriere oder auf das Essen, auf den Restaurantbesuch, muss ich dann mal wirklich hintanstellen. Und genau, aber anders ist es, wie gesagt, es gibt ja wirklich manchmal sehr belastende Nachrichten, die man bekommt. Oder und dann muss man sagen, dann verschiebe ich den Restaurantbesuch. Oder ich versuche auch dann so professionell zu sein, dass ich sage, das spielt jetzt für mich keine Rolle, weil das ist auch sehr unfair dem Koch oder der Köchin gegenüber, die sich ja auch unglaublich viel Mühe gibt. Und dann zu sagen, ach, ich bin heute schlecht gelaunt und so, nö, das gefällt mir heute nicht. Das finde ich, geht so nicht.
Da braucht sie
ist nicht fair. Nein, so kann man nicht arbeiten.
Braucht sie Selbstreflexion dann am
Ende des Tages. Ja, absolut, genau, richtig. Ist ja auch in anderen Jobs nicht so. Ich kann ja auch nicht sagen, ich mache heute die Steuererklärung meines Klienten, Mandanten nicht ordentlich, weil ich schlechte Laune habe oder unausgeschlafen bin. Nee. Nein.
Auf was achtest du? Also für mich ist es, also ich habe meine eigene Gastsicht auf die Restaurants. Sag jetzt mal, was ist dir als Gast wichtig?
Also bei uns ist es schon so, dass ich würde mal sagen, 80% der Wahrheit liegt auf dem Teller. Das ist schon das Allerwichtigste. Also es kann eine tolle Weinbegleitung geben, auch eine alkoholfreie Weinbegleitung. Es kann ein tolles Design sein. Aber letztendlich, wenn wir bewerten, auf offiziell bewerten, ist schon das, was auf dem Teller liegt, das Allerwichtigste. So sehe ich das. Natürlich kommen die anderen Faktoren dazu. Und was mir als Gast immer besonders wichtig ist, ist, wenn man im Laufe eines Abends oder mittags, wenn man es schafft, einen Kontakt zu dem Service aufzubauen. Das finde ich immer unheimlich schön und das ist etwas, was aus meiner Sicht immer noch unterschätzt wird. Wie wichtig das ist und diese Ansprache, eine persönliche Kommunikation hinzubekommen, als Gast wahrgenommen zu werden, als Mensch wahrgenommen zu werden, ein paar Worte zu wechseln, die darüber hinausgehen, bitte, danke, ich möchte zahlen, ja, es hat geschmeckt, sondern irgendwie in einen Dialog zu treten. Und dann, das ist für mich ein Restauranterlebnis, wenn das gelingt, es ist natürlich immer beidseitig, dann wird es erst richtig rund und man hat das Gefühl, man ist auch persönlich dort angekommen und wahrgenommen worden. Und ich habe es dann natürlich relativ leicht, weil ich immer sehr neugierig bin und ich habe auch mal viele Fragen. Und ich frage dann auch die Sommeliers oder den Service immer ganz viel. Aber ich finde das grundsätzlich sehr wichtig und ich glaube, das wird immer noch unterschätzt, wie wichtig der Service ist in seiner persönlichen Ansprache und wie sehr so ein persönlicher Service auch manche kleine Fehler auf dem Teller wieder ausbügeln kann.
glaube ich, essentiell wichtig. Also ich glaube, das ist, wie du es gerade sagst, vielleicht auch der entscheidende Punkt, auch wenn das Essen gut war, zu sagen, das Essen war gut, zum hin, das ganze Erlebnis war rundum perfekt und stimmig. Mhm. Zu sagen, hey, da komme ich gern wieder hin. Ich habe da irgendwie so, im Prinzip geht es um Bindung.
Genau, Bindung oder wie man heute sagt, andocken. Genau, das ist es. Also ich finde, das macht es wirklich aus und dann komme ich auch gern nochmal wieder. Und wenn dann der Service noch weiß, wer ich bin und sagt, ach Mensch, das letzte Mal hatten Sie doch so den tollen Riesling, hat Ihnen so gut geschmeckt, das ist dann natürlich die Königsklasse. Und da fühlt man sich dann richtig gut aufgehoben und so wird man dann auch gerne Stammgast. Also, ja.
Hat sich aber auch geändert. Früher war die ganze Feindeining-Szene ein bisschen steifer.
Das stimmt, das ist eine sehr gute Entwicklung und ich denke, sie wird auch noch lässiger werden. Ja, ich kenne das auch noch, also wie man, also dass man nur im Blazer sozusagen oder die Herren in Krawatte und Anzug ins Sterne-Restaurant gehen durften sozusagen, wie getragene Musik gespielt wurde, wie natürlich dann die sehr schön weiß gestärkte Tischdecke dort lag und ja, also das hat aber immer noch seine Berechtigung, finde ich. Also sowas muss es auch weiterhin geben. Das würde ich jetzt gar nicht sagen, dass das nicht mehr in unsere Zeit gehört.
Wie würdest du es im Moment prozentual einteilen? Also ich würde sagen, also ist ja schon sehr ja, im unteren Prozentsatz ja. unterwegs. Also es hat sich ja schon gewaltig verändert.
Ja. Ja, aber wie gesagt, ich finde, die große Oper muss es weiterhin geben. Und das ist ja auch das Tolle in der Gastronomie. Es gibt ja für jeden Geschmack etwas und es gibt so viele Stile und so viele individuelle Handschriften und so eine klassische Küche und ein klassisches Dekor, wie gesagt, finde ich, dürfen aus meiner Sicht nicht aussterben.
Wo geht die Reise hin vom Fine Dining in der Zukunft?
Also ich glaube, es wird tatsächlich lässiger werden und es wird durchlässiger werden. Also ich glaube schon, dass wir auch viele neue Formen bekommen werden und dass die Fine-Dining-Sphäre sich auch im gewissen Sinne etwas öffnen und aufbrechen wird müssen, um halt auch noch mehr junge Leute anzuziehen. Also für mich ist zum Beispiel ein gutes Beispiel der Max Strohe, der seinen Butterburger als Pop-up ausgibt. Also das hat er hier in Hamburg im Klinker gemacht, der war bei Jan Hartwig. Und dann gibt es halt für ein paar Stunden eine Anzahl XY an Burgern und wenn sie aus sind, sind sie aus. Und da kommen dann wirklich hunderte junger Leute, um halt diesen wirklich fantastischen, ich habe ihn probiert, Butterburger zu essen. Und natürlich steckt dahinter, guck mal, ich bin Sternekoch und Jan Hartwig ist 3-Sterne-Koch. Das sind eigentlich ganz coole, nette, sympathische Menschen. Da kannst du auch mal ins Restaurant gehen. Also so, finde ich, kann man das machen. Oder dass es zum Beispiel abgetrennte Bereiche gibt in Spitzenrestaurants, wo man einfach an der Bar essen kann, einfach einen kleinen Snack nehmen kann, so wie das jetzt auch das Jante in Hannover macht. So irgendwie auf einen Happen und einen Schluck sich dorthin setzt. Oder hier auch das 100-200 Grad in Hamburg. Also dass es einfach so Möglichkeiten gibt, dieses Restaurant zu entdecken und auch Schwellenängste überwinden kann und erstmal nicht so viel Geld ausgibt. Was ja im Moment für viele Gäste problematisch ist, ist der Menüzwang, also dass viele Restaurants ausschließlich Menüs haben, die dann so im Bereich zwischen 160 und 350 Euro sind, je nach Güteklasse. Und wenn noch die Weinbegleitung dazu kommt, ist es natürlich ein finanzieller Angang für viele. Und deswegen finde ich es gut, wenn diese Restaurants einfach so kleine Bereiche anbieten in der Zukunft. Und ich denke, das wird auch kommen, wo man einfach das mal so antesten kann. Dann wird, also wie wird sich Fine Dining entwickeln, hast du gefragt. Genau, also ich denke, also der Gemüseaspekt, der heute schon sehr stark ist, wird sich noch weiter formieren. Das Thema Gesundheit, Wellness, das berühmte Wort Longevity wird auch in das Fine Dining einziehen. Man sieht es ja jetzt auch schon mit wenig Zucker in den Desserts, wenig Kohlenhydrate. Dann das Thema Handwerk, Terroir. Also wirklich so handgemachte Lebensmittel werden noch mehr Bedeutung bekommen, noch exklusiver sein. Und was man auch schon so als zartes Pflänzchen sprießen sieht, wir sind ja sehr geprägt von der mediterranen Aromenwelt und jetzt auch der japanischen, asiatischen, aber ich glaube, da kommt noch mehr. Also wir haben jetzt zum Beispiel in Hamburg ein Restaurant, das kombiniert Polnisch mit Jamaikanisch. Ich war da noch nicht, soll aber sehr gut sein. Dann gibt es auch eine bolivianische Spitzenküche, dann gibt es, was haben wir noch, südamerikanische Spitzenküche. Also dass da irgendwie man guckt, es gibt auch ein russisches Restaurant, das Troika, also was von einer deutschen Crew gemacht wird, russische Anleihen hat. Also dass man versucht, so dieses mediterran-asiatische, was ja sehr vorherrschend ist, einfach mal zu bereichern durch andere Aromenwelten, eben auch die orientalischen Aromenwelten, dass die noch stärker zum Zuge kommen. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
Meinst du, ich sag jetzt mal, im Moment ist ja, wie gerade gesagt, sehr viel asiatisch, skandinavisch ja so vorherrschend. Wird es wahrscheinlich auch mehr dann tatsächlich in die Aromenwelt gehen, afrikanisch, südamerikanisch?
Ja, afrikanisch, genau, das habe ich gerade vergessen. Gutes Stichwort, vielen Dank. Genau, der Jens Marzen im The Clouds in München, der es hat also afrikanische Wurzeln. Und bringt dann auch eben afrikanische Produkte und Aromen mit auf den Teller. Genau, das wäre auch noch ein gutes Beispiel dafür. Ja.
Mhm. Ich glaube, das ist ja auch wieder was, wo man tatsächlich irgendwie wieder was Neues erfinden kann, weil es im Moment hier nicht so vorherrschend ist.
Mhm, genau, genau. Ja, und die Regionalität ist natürlich ganz stark. Also dieses Thema, wo kommt etwas her, wer hat es produziert, das wird sicherlich auch noch mehr an Bedeutung gewinnen.
Geht es auch ein bisschen darum, ich habe immer so den Eindruck, dass sag jetzt mal für die Menschen, für die Gäste, sehr viele so Sterneköche, ja, sag jetzt mal so unerreichbar sind, einfach auf einem anderen Stern, dass man nahbarer wird.
Ja, das denke ich auch. Ja, das denke ich auch. Das ist ja zum Teil auch so. Also wir haben mal eine schöne Geschichte gemacht im letzten Jahr im Feinschmecker und mal so die Köche-Bilder, auch wie Köche aussahen von Bocuse bis heute. Mal so nebeneinander zu halten. Und das waren damals ja wirklich also erstmal alles Männer, etwas gravitätischer, autoritärer, älter, beleibter, schwergewichtiger und auch mit einer sehr konservativen Ausstrahlung. Und wenn du heute die Köche siehst, also die sind ja sehr alle sehr cool, tätowiert, individuell frisiert und haben auch nicht immer die weißen Kochanzüge an, sondern teilweise coole Sachen. Also da hat sich ja auch schon sehr viel getan, ne? Dass die auch sehr viel mehr Individualität und so einen Street-Style auch reinbringen. Und das, glaube ich, schon macht die Köche auch per se schon nahbarer.
Was ja auch so im Kommen ist, ist das ganze Thema alkoholfrei.
Absolut, ein Riesentrend, Riesentrend, wobei ich immer noch nach dem tollen alkoholfreien Wein verzweifelt suche. Also wer einen kennt, bitte nennen und zuschicken zum Probieren. Aber ja, das haben viele natürlich Restaurants als ganz selbstverständliche alternative Getränkebegleitung mittlerweile im Repertoire. Wobei ich, wie gesagt, alkoholfreie Weine sehr schwierig. Es ist auch ein riesiger Energieaufwand, der dahinter steht. Das wird immer vergessen. Also was es kostet, erst den Alkohol zu produzieren und dann ihn wieder zu entziehen. Und natürlich haben viele Weine dann auch sehr viel Zucker. Und dann ist ja auch die Frage, man will ja eigentlich nicht mehr so viel Zucker, aber im alkoholfreien Wein ist er dann drin. Und zwar nicht zu knapp. Deswegen finde ich immer interessanter so die neu zusammengesetzten Getränke, die ja viele machen, die sogenannten Proxys. Also da wird dann ganz viel gearbeitet mit Kräutern und Blüten und Gemüse und Obst und Gewürzen. Und daraus wird dann was Spannendes gemacht. Und das macht dann auch Spaß, sowas zu probieren.
Ich glaube, da, also die meine Erfahrung heraus, die Qualitätsunterschiede sind aber da auch im Sternerestaurant, sage jetzt mal, nur noch enorm weit auseinander. Mhm. Also an alkoholfreier Begleitung. Manche, da ist es ja fast schon wie eigenes Kochen.
Ja, absolut.
Bei anderen ist es sehr simpel noch gehalten. Ja. Ich glaube aber auch, dass sich das angleichen wird und muss wahrscheinlich auch, um da Gäste abzuholen. Wiederum oder auch, sage jetzt mal, Getränke zu verkaufen, die man normal nicht verkauft hätte.
Ja, absolut. Das hängt auch so ein bisschen von der Gästestruktur an und was für ein Restaurant bin ich. Also ich habe wahrgenommen, wenn es so eine Art Urlaubsrestaurant ist, am Wasser zum Beispiel, also auf Sylt war ich neulich oder an der Förde, die haben fast gar keine alkoholfreie Begleitung, weil die sagen, das fragen die Gäste nie nach. Die sind hier im Urlaub, die übernachten auch bei uns und die wollen irgendwie eine schöne Weinbegleitung haben und Champagner trinken. Aber so in den urbanen Restaurants, da hast du ganz viel ganz spannende Getränke, die wie gesagt dann auch rausgemacht sind, selbstgemacht sind. Es gibt ja Restaurants, die machen sogar Ginger Ale, Coca-Cola selbst und denken sich da wirklich die tollsten Sachen aus. Und die sind dann auch spannend zu entdecken.
Ja, und es ist ja tatsächlich so, beim alkoholfreien oder alkoholfreien Aperitifs vorneweg, für mich gibt es, zumindest so mein Blickwinkel, meine Erfahrung, es gibt in den Restaurants so diese klassischen drei sag jetzt mal Hersteller, die man so überall findet, aber außenrum gibt es da tatsächlich relativ wenig.
Von den alkoholfreien, meinst du? Ja. Ja, das stimmt. Es gibt schon so die Klassiker, da hast du völlig recht. Spannend wird es immer dann, wenn Restaurants sich die Mühe machen oder dann auch die Sommeliers also selber Getränke zu kreieren. Also das ist dann wirklich immer, ich hatte zum Beispiel neulich zu einem Menü eine Art Birnenessenz mit Rauchsahne. So, das macht dann natürlich Spaß, sowas zu probieren.
Mich hatte die Cola von gestern nicht losgelassen. Mhm. weil er auch meinte, alles, was da drin ist, habe ich in meinem Leben schon mal irgendwie gegessen oder probiert oder zu mir genommen. Und außer Vanille habe ich irgendwie nichts rausgeschmeckt. da kämpfe ich noch damit, weil mir der Geschmack auch so bekannt vorkam.
Aber ich glaube, dass das Thema wird weiter wachsen und stärker werden. Und wir werden auch in ein paar Jahren einen, glaube ich, guten alkoholfreien Wein im Glas haben. Also darin wird ja schon getüftelt und gearbeitet. Und die besten Winzer haben das auch mittlerweile im Programm, auch alkoholfreie Sekte. Also ich glaube, da wird es schon auch noch gute Überraschungen geben.
Dann kommen wir mal an der Stelle zur Cheffrage. Die ist ja wie immer so, oder wie du sicherlich weißt, kommt ja immer von meinem vorherigen Gast. Jetzt haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, deswegen weißt du ja jetzt, von wem sie kommt, von Maurizio Oster, hier aus Hamburg. Ist ja gar nicht so weit weg.
Das stimmt, Luftlinie ist Maurizio, was würde ich sagen, 2 Kilometer. Man kann fast durchs Fenster hingucken.
Und er hat mir eine Frage für dich mitgegeben und da wollen wir gleich mal direkt reinhören.
Ja, liebe Gabi, hier kommt meine Frage. Und zwar, wenn du ein Restaurant hättest, was für ein Restaurant wäre es? Wäre es ein Wirtshaus? Wäre es vielleicht sogar ein Café? Wäre es ein Gourmet-Restaurant? Und wie würde da gekocht werden? Ich bin sehr gespannt.
Also, ich würde, lieber Maurizio, ich würde keinen Stern anstreben. Ich würde also auf sehr gute Produkte setzen. Und ich würde auf Lieblingsgerichte setzen. Ich würde auf tolle Soßen setzen. Ich würde einen Mix machen aus Deutsch und Asiatisch. Also ich würde versuchen, sehr geschmackvoll zu kochen. Und ich würde so ein bisschen auf Lieblingsgerichte gehen. Und irgendwie so ein bisschen Everybody's Darlings bieten. Aber das dann mit einem gewissen Twist. Und ich würde mir sehr viel Mühe geben mit den Getränken, würde sehr gute Weine anbieten, aber eben die auch bezahlbar sind, die auch im offenen Bereich bezahlbar sind. Und natürlich würde ich mir jemanden suchen, der mir spannende alkoholfreie Getränke macht, so wie ihr es habt. Die fand ich nämlich wirklich sehr gut. Ja, so in diese Richtung würde ich gehen. Ich würde ein warmes, gemütliches Ambiente erschaffen und ich würde immer wieder versuchen, mit neuen Dingen zu überraschen. Also ich würde vielleicht mal sagen, so, jetzt gibt es mal in einem Monat jeden Morgen um 10 die besten Franzbrötchen Hamburgs. So, und dazu einen Kaffee, so aus dem Fenster heraus. Oder ich würde sagen, jetzt ist Sommer und wir machen jetzt mal irgendwie eine ganz tolle Eisauswahl. So. Vielleicht auch am Nachmittag kann jeder kommen und da gibt es das beste Eis Hamburg. So, ich bin jetzt mal etwas ehrgeizig. und ich würde mir immer wieder so neue Dinge ausdenken, die ich dann über die sozialen Medien spielen würde und sagen, so, kommt alle her. Und oder heute gibt es jetzt mal einen ganz tollen Wein zu probieren aus einer kleinen Charge, die noch keiner kennt. Und dazu gibt es ein paar Tapas. Also ich würde so ein Standardprogramm machen, so wie gerade beschrieben, und dann würde ich mir immer wieder was Neues ausdenken, es kommt vielleicht durch meine Arbeit für ein Magazin als Chefredakteurin, weil wir uns auch immer wieder was Neues ausdenken müssen, um unsere Leser zu begeistern und zu überraschen. Genau, in die Richtung würde ich gehen.
Was wären für dich Everybody Darlings Gerichte?
Also das wäre schon so die berühmte Rinderroulade, aber die würde ich dann vielleicht mal anders füllen, mit Feigen zum Beispiel. Oder es wäre Risotto zum Beispiel oder es wäre ein tolles Pastagericht. Also ich würde mich da schon so weltweit inspirieren lassen. Ich würde es nicht zu kompliziert machen, aber das, was ich dann anbiete, sollte dann auch wirklich perfekt sein. Und wenn es dann nur eine Pasta ist mit Tomatensauce, dann muss die Tomatensauce so gut sein, dass man dann fragt, bitte, wo kann ich die Gläser bekommen? Also irgendwie, dass da wirklich so ganz viel Liebe ins Detail reinlegen.
Ja, und die Zugänglichkeit, da hat man es ja wieder. So diese kleinen, einfachen Sachen am Fenster in der Früh, um einfach einen schnellen, einfachen Kontakt herzustellen.
Sowas, genau. Ja, also sowas würde ich machen, wenn ich ein Restaurant hätte. Also würde ich versuchen, mir immer wieder neue Sachen auszudenken, um auch neue Zielgruppen anzusprechen, irgendwas so easy come, easy go. Ja, das würde ich gerne mal ausprobieren, ob das funktioniert.
Kochst du eigentlich selber auch gern?
Ja, sehr gerne. Ich habe nur zu wenig Zeit. Also ich reiße mir oder fotografiere mir. Man reist ja nicht mehr raus, man fotografiert. Früher hat man immer noch Rezepte rausgerissen. Leg mir ganz viel zurück aus dem Feinschmecker oder überall, wo ich etwas sehe. Habe schon einen dicken Stapel. Wenn ich dann mal irgendwann viel Zeit haben werde, will ich das alles nachkochen. Ich koche schon mal, auch wenn Freunde kommen. Wir haben auch so eine Kochgruppe und treffen uns da immer regelmäßig. Und dann ist jeder natürlich mal dran mit dem Menü. Aber so im Alltag, muss ich sagen, schaffe ich es halt nicht so wie viele andere Berufstätige auch, die auch noch viel reisen, kommt man leider nicht so richtig dazu.
Aber ich habe tatsächlich auch daheim noch so ein Stapel an Blättern, die ich mir irgendwo mal rausgerissen habe.
Ja, habe ich auch noch, genau. Ich habe auch noch so meine Weinkiste mit rausgerissenen Rezepten und ja.
Muss man mal durch. Aber auch spannend, weil ihr kriegt ja hier über den Feinschmecker eher regelmäßig die besten Rezepte zum Nachmachen.
Ja, absolut. Also wie gesagt, die lege ich mir auch alle zurück. Und irgendwann kommt der Moment, wo ich nur noch kochen werde.
So ein Traum. Hat ja auch jeder so einen Traum, irgendwann mal so ein Restaurant zu eröffnen, auch in jungen Jahren.
Das stimmt. Oder ein Café zu eröffnen. Aber ich weiß natürlich aus vielen Gesprächen mit Gastronomen und Köchen auch, wie schwierig das ist. Und auch die ganzen, also die Preisentwicklung, die Bürokratie, dann das Thema Nachwuchs, überhaupt Personal zu finden. Also die Idee ist toll, aber ich habe wirklich Respekt davor, vor jedem, der ein Restaurant öffnet und sich da reinbegibt. Also das sollte man nicht unterschätzen, würde ich sagen.
Was ich mich gerade frage, woher es am Ende des Tages kommt, dass für ganz, ganz viele, die auch mit der Branche eigentlich gar nichts im Hut haben, auch mit 17, 18, 19 sagen, irgendwann möchte ich mal einen Kaffee, irgendwann möchte ich, das ist ja irgendwie dieses Gastgebersein, dieses Dienen.
Das stimmt. Ich glaube, die Leute denken, es ist so schön, als Gast da zu sein. Und deswegen möchte ich mich immer in dieser Sphäre aufhalten, sehen aber nicht, dass man auf der anderen Seite des Ufers ist, wo man halt unheimlich viel arbeiten muss.
Das sieht man immer nicht, man sieht ja nur immer das Endergebnis.
Genau, man sieht immer nur, wie lächelnd Teller rausgetragen werden, die wunderschön dekoriert sind und im besten Sinne ja auch ein tolles Gericht beherbergen, aber man sieht die ganze Arbeit dahinter nicht. Ne? Auch das. Ich habe mal als Schülerin habe ich in einem Sterne-Restaurant gearbeitet. So fing das übrigens auch an. Und ich weiß, was das hieß, also oder was das heißt. Also ich habe um 15.30 Uhr, 16 Uhr angefangen und bin dann um 1 Uhr nach Hause gefahren. Und das war ein richtig harter Job. Also das hat natürlich auch viel mit Saubermachen zu tun und Einräumen und Ausräumen und schwer tragen. Aber was ich damals schon toll fand, und das zieht vielleicht auch viele an und die von einem Restaurant träumen, ist dieser Teamgedanke, dass man so gemeinsam etwas schafft, auch hart arbeitet, auch wahnsinnig stressige Situationen hat. Es klappt ja auch nicht immer alles und die Gäste sind auch nicht immer zuckersüß und nett. Auch schwierig, darf man auch nicht vergessen. Aber und das gemeinsam zu bewältigen und dann ist man aber um Mitternacht oder um 12:30 fertig und dann, damals hat man noch eine Zigarette geraucht zusammen und trinkt dann noch was zusammen und hat es dann gemeinsam geschafft und dann bin ich eigentlich immer total beflügelt mit dem Fahrrad nach Hause gefahren und fand das irgendwie super. Wie eine Theateraufführung.
Welches Sterne-Restaurant war
es? Ja, das war das Konkordenhaus in Bremen im Schnur. Das gibt es schon nicht mehr.
Ja, Bremen, glaube ich, ich hatte es vorher, ist ja generell auch kulinarisch so ein bisschen Loch.
Ja, leider. Also weißt du, das ist eins der größten Rätsel für mich in der kulinarischen Welt. Warum solche Städte wie Bremen oder auch Oldenburg? Gut, da gibt es jetzt auch ein paar gute Restaurants, wie zum Beispiel Kevin Gideon oder auch Braunschweig oder, ich weiß nicht, Augsburg. Ja,
Ingolstadt.
Ja, Ingolstadt, genau. Ich will jetzt niemandem natürlich zu nahe treten, aber das sind doch überall Menschen. Da gibt es Krankenhäuser, da gibt es Schulen, da gibt es Anwältinnen, da gibt es auch Menschen, die ein gewisses Einkommen haben und sich das auch leisten könnten. Warum gibt es da nicht viele Restaurants? Also, und das muss ja, wie gesagt, keine riesige Sternedichte sein, aber einfach mit Liebe und Anspruch gemacht. Also das, diese Frage begleitet mich eigentlich schon, seitdem ich beim Feinschmecker bin. Also warum sind da so wenige Restaurants oder auch überhaupt im Norden? Es gibt ja bei uns auch hier im Norden auch kein richtig schönes Gasthaus. Im alten Land zum Beispiel, ne? Schönes Ausflugsgebiet, Apfelanbau, Plantagen. Aber es fehlt irgendwie wirklich so diese richtig gut gemachte Heimatküche. Und das vermisse ich sehr. Das würde ich vielleicht auch nochmal öffnen.
Ja, also es ist tatsächlich auch eine Frage, die mich so auch selber immer ein bisschen rumtreibt, warum es nicht funktioniert. Ob nicht tatsächlich einer einfach mal mutig sein müsste Und oftmals ist es ja so, dass sich dann irgendjemand aus dem Team dann auch mal wieder selbstständig macht und dann so eine Kettenreaktion entsteht oder entstehen kann. Aber ich glaube auch, dass so ein bisschen, zumindest jetzt in Ingolstadt, der Gedanke von den Leuten ist, Hauptsache das, was auf dem Teller ist, muss viel sein und wenig kosten.
Ja, naja, ja, leider ist es vorherrschend. Und ja, das ist oftmals so der einfachere, billigere Weg. Das ist alles dann skaliert. Es ist einfacher zuzubereiten, man macht jeden Tag dasselbe. Ja, also das stecken dann ja auch die großen Unternehmen dahinter, es sind oft Franchise-Konzepte. Ja, also ich finde es wirklich sehr schade, ne? Also gerade in Regionen, jetzt hier im Norden zum Beispiel, man könnte auch eine tolle norddeutsche Regionalküche machen mit Niveau und Herz. Finde ich sehr schade, dass es sowas im Grunde fast gar nicht gibt.
Blick mal gegen Ende hin noch ein bisschen auf den Feinschmecker. Gibt es das seit sehr, sehr vielen Jahren? Ihr hattet ja erst Jubiläum auch.
50 Jahre, geboren 1975.
Was ist die Erfolgsgeschichte dahinter?
Die Erfolgsgeschichte, würde ich sagen, ist, dass wir uns immer weiterentwickelt haben. Also wir fingen ja als ganz schmales Blättchen an, 1975 für 6 €. Kaum Fotos, oder wenn, dann waren sie schlecht. Ja, auch sehr didaktische Texte. Da ging es halt auch noch darum, so den Menschen das gute Essen nahezubringen und zu erklären. Heute ist man natürlich viel, viel versierter, aufgeklärter und weit gereister. Und ja, also wir sind von einem kleinen Heft, was viermal im Jahr erschien, sind wir jetzt zu einem Heft mit 200 Seiten geworden, was 14-mal im Jahr erscheint. Wir haben auch viele Broschüren, also wir bringen die besten Bäcker, die besten Winzer, Weingüter, die besten Olivenöle. Also wir haben eine Art Ranking etabliert, also wo wir immer die Besten einer Branche auszeichnen. Das ist sicherlich ein Erfolgsrezept und man sieht die Urkunden dazu ja überall im ganzen Land oder auch im Ausland und haben dadurch eine große Wiedererkennbarkeit. Und wir versuchen immer zu erspüren, was so die Bedürfnisse unserer genussaffinen Leserschaft sind. Also wir haben uns da auch sehr verändert. Also früher waren wir sehr viel mehr international, auch übersee unterwegs. USA ist gerade zum Beispiel so eine Frage, ne? Wie viel USA-Themen machen wir? Fragezeichen, Fragezeichen. Also und wir merken halt auch seit Corona oder auch schon davor, dass die Menschen sich eher so nach Deutschland orientieren, ins nahe Ausland gehen, nach Südtirol zum Beispiel, Österreich ist ein großes Thema oder Skandinavien und da gehen wir dann auch mit. Also wir versuchen immer genauso die Bedürfnisse unserer Leserschaft zu erspüren und da dann auch ganz viele Tipps und Empfehlungen zu geben. Und eben auch, jetzt komme ich wieder auf unsere freien Mitarbeiter zurück, meine Kollegen, die sehr versiert sind und da wirklich die besten Tipps zu liefern. Und ich bekomme wirklich die meisten Leserbriefe von Menschen, die durch unsere Tipps schöne Erlebnisse gehabt haben. Und das ist für sie dann unvergesslich. Und sagen, in diesem Restaurant oder in diesem Hotel oder in diesem Landstrich, den sie mir vorgestellt haben, habe ich jetzt eine tolle Zeit verbracht und das ist für mich unvergesslich. Und so sehen wir uns als großes Service-Magazin für unsere Leser, die halt so wirklich für die schöne, genussvolle Seite des Lebens sind und dafür die besten Tipps kuratieren. Und das, glaube ich, ist immer, also die Erfolgsgeschichte auch mehr denn je, wirklich ein Gegenpol zu der ansonsten recht schwierigen Welt. Also im allerersten Editorial des Feinschmeckers schrieb schon unser erster Chefredakteur Jochen Karsten, die Feinschmeckerei ist ein Trost im wirren Ablauf der Welt. Und heute passt das doch mehr denn je. Also wir sind da schon so ein Anker und wir haben ja nur Gutes zu erzählen. Also wir halten uns bewusst fern von Lebensmittelskandalen oder wollen auch nichts aufdecken oder schreiben auch nicht, also wer jetzt seine Tiere nicht optimal hält auf einem Landwirt, auf einem Hof. Also unser Fokus geht immer dahin zu zeigen, wer macht etwas sehr gut. Also welcher Fischer arbeitet genau sehr gut, welcher Bäcker ist sehr gut, welche Metzgerin arbeitet sehr gut, welcher Koch, welche Köchin macht einen tollen Job. Also wir richten unseren Fokus immer auf das Positive und sagen immer, das andere können die anderen Kollegen machen von anderen Magazinen. Also wir zeigen, wo die Guten sind und haben auch entsprechende Auszeichnungen, Bewertungen, Awards. Und ich glaube, da sind wir so ein Leitmedium geworden und so ein Leuchtturm, an dem man sich auch orientieren kann. Und das macht, denke ich, unseren Erfolg aus.
Ich glaube, es ist ja auch einfach mal schön, was in die Hand zu nehmen, wo man nichts Negatives liest.
Ja, Also Negativität, du weißt es selber, morgens das Radio an oder aufs Handy geguckt, also die Nachrichten werden ja eigentlich immer schlimmer seit einiger Zeit und bei uns geht es halt wirklich nur um Erfolgsgeschichten. Also natürlich gibt es auch mal kritische Töne, aber wir wollen wirklich, das ist unsere Philosophie, die Persönlichkeiten vorstellen, die etwas Tolles herstellen, machen, tun, leisten und zu unserem Nutzen und zu unserem Wohl.
Und aber auch schon weit in, ja sag jetzt mal, ihr plant ja auch schon ein bisschen im Voraus, du hast vorher erzählt, ihr habt euch heute schon über Weihnachten unterhalten,
genau.
Heute ist März.
Ja, genau, ich habe mich heute schon mit einem unserer Foodstylisten über die Weihnachtsrezepte unterhalten, genau.
Ist ein Riesenthema. Ihr habt ja Rezepte, Fotos, Foodstylisten, Reisen. Ihr deckt ja eine komplette Bandbreite für genussvolles Leben ab.
Ja, und dann auch noch das große Weinthema, Champagner. Alkoholfrei ist auch ein großes Thema natürlich geworden. Wir haben letztes Jahr zum ersten Mal in der Geschichte des Feinschmeckers 30 Seiten nur über alkoholfrei geschrieben, ein ganzes Special gemacht und das begleitet uns auch weiter. Genau, und wie gesagt, wir haben die Bäcker, wir haben die Metzger, wir haben das Thema Kaffee, wir haben das Thema Spirituosen, wir haben auch Lifestyle, also das Thema Tableware, Geschirr, Besteck, Benimm zum Beispiel ist auch ein großes Thema. Also alles, was so rund um das Essen, Trinken, Reisen, Ausgehen, selber kochen, was da reinspielt, ist unser Thema.
Ist Genuss nur, also ich habe meine Meinung dazu, meine Antwort jetzt richtig, ist Genuss nur was für einen großen Geldbeutel?
Nein, ist es nicht. Nein. Und zum Beispiel haben wir ja eine Gasthausserie bei uns im Heft. Und da kannst du auch für überschaubares Geld gut essen. Natürlich muss man sagen, dass sehr gute Lebensmittel wie Käse, Brot, Wurst, Schinken, handgemacht sind natürlich auch schon hochpreisig geworden. Aber ich denke mal, das, was wir im Heft darstellen, sollte sich jeder mit einem normalen Einkommen auch leisten können. Das ist auch unser Anspruch.
Weil ich finde, viele verstecken sich immer hinter dieser Aussage, kann ich mir eh nicht leisten. Ist ja alles viel zu teuer, ist ja alles überpreisig. Finde ich gar nicht.
Nee, finde ich auch nicht. Ist auch nicht so. Und das ist aber auch genau die Aufgabe des Feinschmeckers, dass wir wirklich gucken auf Preis und Leistung. Und unsere Leser haben auch eine, finde ich, gesunde Bodenständigkeit. Also unsere Leser sind jetzt auch nicht die, die sagen, ach, was kostet die Welt? Ich schmeiß das Geld aus dem Fenster raus, interessiert mich nicht, Hauptsache es schmeckt. Sondern die gucken auch ganz genau, die geben schon ihr Geld aus, aber sie wollen wissen, wofür. Und das, finde ich, ist eigentlich auch eine gute Haltung.
Gib dir jetzt einfach noch einen Food-Tipp, oder nicht einen Food-Tipp, einen Food-Scout-Tipp mit, weil du dann ja vorher das Thema Bäcker hattest, das scoute ich jetzt einfach für Ingolstadt, gebe ich dir im Nachgang noch mit, was da meines Erachtens tatsächlich in der Region unschlagbar ist. Und ich hatte davor meine Lieblingsbäckerei in Ulm, wie jeder weiß, mittlerweile wurde abgelöst. Hm. Das ist meine, ich kenne keine bessere Bäckerei tatsächlich.
Und das, die sagst du mir aber erst, wenn das Mikrofon aus ist,
oder? Ich kann sie auch hier sagen. Bäckerei Neumeier in Großmehring.
Okay.
Also ich liebe es, weil das Brot, das man da kauft, und rennt ihm bitte die Bude ein.
Okay.
König Ludwig, erstens preislich unschlagbar, ein Kilo für 4 Euro. Wo kriege ich das heutzutage noch? Mhm. Und es schmeckt nach dem dritten, vierten, fünften Tag noch wie am ersten. Mhm. Und das, glaube ich, findet man heutzutage fast nichts mehr.
Das stimmt, ja. Ja, und das zeigt auch, man muss sich die Mühe machen, auch mal ein bisschen hinzugucken, ne? Und nicht das Erstbeste zu nehmen, sondern auch mal vielleicht 2 Straßen weiterzugehen und sich zu informieren. Und da findet man auch schon gute Produkte, die auch bezahlbar sind.
Und ich muss sagen, das war jahrelang 5 Kilometer neben mir.
Ja, guck mal.
Bin nicht draufgekommen. Mittlerweile, wer mich sehen will, Samstagvormittag trifft man mich auch dort.
Okay, also Flashmob in Ingolstadt.
Genau, aber tatsächlich vielleicht mal zum Ausprobieren. Würde mich freuen.
Ja,
weil die Qualität
guck mal, ob wir den in unserer Datenbank haben, wo wir alle diese Adressen erfassen. Schau mal. Danke für den Tipp.
Jetzt zum Schluss noch allerletzte Frage. Jetzt mache ich es doch ein bisschen auf das Fass, auch wenn man immer oder generell im Feinschmecker mehr das Positive gesehen wird, aber man darf ja auch ein bisschen kritisieren. Wo siehst du denn die Kritikpunkte, sag jetzt mal gerade so an diesem ganzen Feindeining-Sterne-Thema?
Also die Kritikpunkte sind zum Beispiel die Weinpreise. Ne? Also das ist schon ein Ärgernis, darüber haben wir auch schon oft gesprochen, dass die einfach zum Teil zu hoch kalkuliert sind. Also da werden jetzt die Gastronomen wahrscheinlich aufschreien und sagen, ja, aber das müssen wir nehmen, also für die Gesamtkalkulation. Mag ja sein, aber es gibt auch sehr viele gute Weine, die preislich fair sind und ich muss nicht 0,1 für 16 Euro haben oder für 13 Euro von einem Wein, der, ich weiß nicht, im Einkauf 30 Euro kostet oder so. Also ich glaube, da kann man noch mal mehr tun für die Weinkultur. Dieses Thema Menüzwang. Also auch da werden die Gastronomen wieder sagen, das muss ich so machen, das geht nicht anders aus den und den kalkulatorischen Gründen. Aber aus Sicht des Gastes, finde ich, ist es nicht sehr servicefreundlich. Also ich glaube, die Gastronomen tun sich mehr einen Gefallen, wenn sie halt offener sind, à la carte anbieten oder dass man frei kombinieren kann. Weil ich finde es doch viel schöner, ich komme mal für 2 Gänge, dann das nächste Mal komme ich für 5 Gänge. Manchmal vielleicht esse ich nur einen Gang vor dem Theater oder danach. Also so diese Offenheit, die es früher mal gab und die jetzt halt sehr einzementiert ist, das würde ich kritisieren. Natürlich gibt es auch noch immer Gastronomen, Köche, die es nicht möchten, dass man als Gast allein kommt. Finde ich auch schade. Also ich gehe viel allein essen und gehe auch sehr gerne alleine essen. Das ist bei manchen überhaupt nicht mehr möglich. Man kann auch gar nicht mehr alleine reservieren. Das finde ich sehr schade. Und vielleicht, wie gesagt, so ein bisschen mehr so diese Person sehen, die einem auch gegenüber sitzt als Gast. Oder manchmal wird man auch noch so mit gestanzten Wendungen angesprochen. Also es passiert immer noch, dass dann gefragt wird, hat es der Dame gemundet? Oder, oh, der Teller ist leer, dann wird aber morgen die Sonne scheinen. Höre ich immer noch. Und dann weiß ich immer nicht, bin ich jetzt in den 50ern oder bin ich im Kindergarten oder... Ja, also so ein bisschen, aber wie gesagt, das ist jetzt auch nicht schlimm, ne? Aber wenn du mich jetzt fragst, was ich so verbessern würde oder was ich kritisch sehe, und manchmal fühlt man sich dann halt auch nicht so wohl, wenn man so angesprochen wird, so steif, ne? Und also das wäre vielleicht so das, was ich sagen würde.
Wird man gleich wieder ins Kindesalter zurückversetzt.
Ja.
So genau. Früher mit Mama am Tisch. Hast du aufgegessen?
Ja. Ja, genau.
zum Schluss ist es so, wie es immer ist. Das letzte Wort vor der Verabschiedung gehört immer meinem Gast, in dem Fall jetzt dir. Gibt es noch irgendwas, was du an alle Hörer mitgeben möchtest? Auch vielleicht über was, was wir heute noch nicht gesprochen haben.
Also wir haben schon darüber gesprochen, dass ich finde, dass gute Lebensmittel ein total wertvolles Kulturgut sind und uns alle bereichern. Und ich würde jeden auffordern und jede, guckt dreimal um die Ecke oder nehmt einen Umweg in Kauf für das beste Eis jetzt im Sommer, jetzt wird es ja wieder warm, für die besten Brötchen und honoriert die Handwerksarbeit, die dahinter steckt und teilweise ja auch Blut, Schweiß und Tränen und kauft wirklich die guten Lebensmittel und geht viel essen und kauft viel Wein, also lasst euch nicht kirre machen von der Abstinenzbewegung, darüber haben wir jetzt noch gar nicht so gesprochen, von den von der neuen Tugend des Verzichts, sage ich jetzt mal, sondern genießt Wein und natürlich alles in Maßen und dosiert, aber lasst euch da nicht verrückt machen. Man darf auch mal Zucker zu sich nehmen, Brot, Kuchen essen und das macht das Leben doch schön und lebenswert und es ist auch mal schön, wenn man über die Stränge schlägt, das sind doch dann letztendlich die schönsten Abende und wenn man nicht immer nur vernünftig ist.
Also genießt das Leben oder mir fällt da der Satz von meinem Uropa tatsächlich ein, sein Lebensmotto, hast du heute schon gelebt?
Ja, genau, das ist gut. Also wenn ich mit meiner Oma telefoniert habe, hat sie mich immer gefragt, was hast du heute gegessen? Das war immer so dieses große, und was hast du heute gekocht? Und dann habe ich es erzählt und dann war ich auch mal sehr interessiert, und was hast du denn heute schon gegessen? Und ich finde das immer interessant zu hören, was jemand so isst. Oder ich gucke ja auch gerne in die Einkaufskörbe. Ne? Das ist immer sehr spannend.
Also einfach gönnen, leben, genießen und habt einfach eine schöne Zeit.
Genau, und sich nicht verrückt machen lassen durch die ganzen Social Media Blasen und Gesundheitsratschläge. Und natürlich, wir wollen alle gesund und fit sein, aber das geht auch und gerade mit gutem Essen.
Auf jeden Fall, definitiv. Ich kann es unterschreiben. Ja, so ihr Lieben, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über die Podcast-Bewertung beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Das sind so quasi meine 5 Feinschmecker-Apps. Und das Rezept, hast du eins vorbereitet? Wir haben ja zu jeder Folge tatsächlich ein Rezept.
Muss das selbst geschrieben sein oder kann das auch quasi...
Einfach dein Lieblingsrezept. Komm, ich mach's dir heute einfach.
Genau. Ja, wie gesagt, weil ich komme nicht so viel dazu. Also ich habe einen Tipp, was ich immer mache. Wenn ich zum Beispiel eine tolle Bolognese mache oder eine Schmorsoße im Winter, Dann nehme ich immer gerne Chili und Knoblauch natürlich dazu, aber auch immer etwas Trockenfrüchte, also so wie Feige oder Dattel. Und die machen die Soße noch immer etwas runder und geben noch etwas Tiefe. Und mein Lieblingsrezept, also wie gesagt, ich komme beruflich nicht dazu, mir so viel auszudenken, aber was immer ein Renner ist, den ich immer gerne mitbringe zu als Vorspeise oder wenn ich eingeladen bin zu Partys oder auch mal mache, wenn ich Gäste habe, so als Vorspeise ist von Otto Lengi. Ich gebe es zu, es ist nicht von mir, es ist von Otto Lengi. Es gibt ein ganz tolles Süßkartoffelpüree mit Limettensalsa. Und das peppe ich aber noch auf. Also eine individuelle Note gibt es auch schon noch von mir mit Granatapfel, Koriander, gerösteten Pinienkernen und Ingwer und Knoblauch. Und da hat man einfach so ganz toll, so ein riesiges Geschmacksspektrum. Also du hast die Süße der Kartoffeln, du hast die Säure der Limette, du hast einen Crunch durch die Pinienkerne. Und genau, Thai-Basilikum kommt auch noch dazu. Also du hast so ein ganz tolles, aromatisches Feuerwerk im Grunde. Und dazu etwas Fladenbrot oder Baguette und das schmeckt immer sehr gut. Also das würde ich sagen, ist so mein All-Time-High. Aber nicht von mir selbst gemacht.
Und wenn euch jetzt beziehungsweise das Wasser im Mund zusammengelaufen ist, durch das Rezept oder durch den Tipp, dann lasse ich euch mit dem Wasser jetzt allein, bin ich gemein. Ihr dürft jederzeit euer Feedback natürlich auf Instagram per Mail uns zukommen lassen, auch über die Feinschmecker-Instagram-Seite oder auch da einfach per E-Mail. Lasst uns eure Meinung gerne da und dann verabschieden wir uns. Ja, vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte.
Ja, danke Christian. Hat mir auch sehr viel Freude gemacht und ich glaube, ich fange jetzt doch mal an zu kochen.
Und für mich geht's jetzt die Reise zurück in den Süden und wir hören uns dann tatsächlich nächste Woche schon wieder, weil die Folge ist jetzt reingeschoben ein bisschen und tatsächlich dann mit einer Folge aus Frankfurt. Von einem Koch, der mal 2 Sterne hatte, eine neue Eröffnung gemacht hat, tatsächlich auch ohne Investor im Hintergrund, sondern alles komplett allein und soweit ich weiß ja auch wieder auf mehrere Sterne schielt dieses Jahr im Juni. Meinst du, er hat die Chance drauf?
Ich denke schon, ja. Ich drücke mir auf jeden Fall die Daumen und ich glaube, er hat das Potenzial.
Und um wen es geht, das erfahrt ihr nächste Woche. Also bis dann, macht es gut, ciao, ciao.